Hallo und herzlich willkommen. Stellen Sie sich mal vor, das Abitur ist in der Tasche, der große Traum ist Medizin, aber dann zack, die Absage. Nicht, weil Sie ungeeignet wären, nee, einfach weil die Uni sagt, sorry, wir sind voll. Und genau so ein Fall, dieses Dilemma, das landete 1972 direkt beim Bundesverfassungsgericht. Wir schauen uns heute dieses, wirklich grundlegende Urteil zum Numerus Clausus genau an. BVFGE 33303. Was wurde da entschieden? Welche Regeln gelten seitdem? Unsere Quelle sind die Leitsätze und wichtige Passagen aus dem Urteil selbst. Unser Ziel ist es, für Sie so ein bisschen den Kern rauszuschellen. Warum darf Bildung überhaupt begrenzt werden? Und unter welchen, ja, wirklich harten Bedingungen? Okay, fangen wir an. Also die erste Frage ist ja, gibt es denn überhaupt ein Recht auf einen Studienplatz? Das Gericht meinte damals, ja, irgendwie schon.
Genau, das ist der Knackpunkt. Das Gericht leitet das aus Artikel 12 Grundgesetz ab, also freie Wahl von Beruf und Ausbildungsstätte, und das zusammen mit dem Gleichheitssatz, Artikel 3, und dem Sozialstaatsprinzip ergibt dann eben ein Recht auf Zulassung zum Studium. Aber wichtig, für jeden, der geeignet ist. Das ist mehr als nur ein Abwehrrecht gegen den Staat, es ist ein Teilhaberecht.
Ein Teilhaberecht?
Ja, ein Recht, an staatlichen Leistungen teilzuhaben, gerade weil der Staat bei der Hochschulbildung ja oft, quasi ein Monopol hat.
Okay, das klingt erstmal gut. Aber wir wissen ja alle, die Plätze reichen oft nicht. Sie sagten ja damals über 70% Ablehnung in Medizin. Wie passt das zusammen? Recht auf Zulassung, aber trotzdem kein Platz.
Das Gericht hat das Problem natürlich gesehen. Und es sagt, ja, dieses Recht kann beschränkt werden, aber, und das ist entscheidend, nur unter ganz, ganz strengen Voraussetzungen. Ein sogenannter absoluter Numerus Clausus, also eine harte Zulassungsbeschränkung, ist nur dann okay, wenn zwei Hauptbedingungen erfüllt sind.
Und die wären?
Erstens, die Beschränkung muss unbedingt erforderlich sein. Das heißt vor allem, die Unis müssen ihre Kapazitäten nachweislich vollständig ausschöpfen. Einfach nur zu sagen, wir sind voll, reicht ja absolut nicht. Die Berechnung, wie viele Plätze es gibt, die muss transparent sein, nachvollziehbar.
Das ist sicher nicht einfach in der Praxis.
Absolut nicht. Und zweitens, die Auswahl unter den geeigneten Bewerbern muss nach sachgerechten Kriterien erfolgen. Und da hat das Gericht auch was Wichtiges gesagt. Jeder, der an sich geeignet ist, muss eine Chance haben. Eine echte Chance. Und die Wahl des Studienortes soll auch, möglichst berücksichtigt werden.
Okay, sachgerechte Kriterien, wer legt die denn fest? Da gab es doch Streit, oder? Ich denke da an den Fall Hamburg.
Richtig, da war das Gericht sehr klar. Es hat gesagt, die wesentlichen Entscheidungen, also welche Kriterien zählen und wie sie gewichtet werden, die muss der Gesetzgeber selbst treffen. Das Parlament. Im Hamburger Fall war genau das Problem. Das Gesetz dort hat das zu sehr den Universitäten oder der Verwaltung überlassen. Das war verfassungswidrig. Der Gesetzgeber darf sich da nicht einfach raushalten.
Das ist eine klare Ansage. Und was sind dann sachgerechte Kriterien? Da fällt mir der Fall aus Bayern ein.
Genau. Das Gericht hat da einen Nix aus Kriterien akzeptiert. Zum Beispiel die Eignung, also vor allem die Abiturnote, obwohl man auch damals schon diskutiert hat, wie aussagekräftig die Note allein wirklich ist.
Stimmt, die Diskussion ist ja nicht neu.
Eben. Dann die Wartezeit. Das ist wichtig, damit nicht jemand, der vielleicht eine etwas schlechtere Note hat, für immer draußen bleibt. Und dann noch soziale Härtefälle und eine Quote für ausländische Studierende. So ein Mix, der sorgt für mehr Fairness, für Chancengleichheit.
Okay, das klingt nachvollziehbar. Mhm. Aber was ging denn gar nicht? Sie sprachen Bayern an.
Ja, das war die sogenannte Landeskinderregelung. Die hat Bewerbern aus Bayern einen Notenbonus gegeben, wenn sie sich an einer Uni in Bayern beworben haben.
Ein Bonus nur fürs Herkommen?
Quasi, ja. Und das Gericht hat gesagt, stopp. Bei einem absoluten Numerus Clausus, wo es also wirklich um jeden Platz geht, da verzerrt so ein Bonus die Auswahl. Da geht es dann nicht mehr primär um Eignung oder Wartezeit, sondern um den Wohnort. Das verstößt gegen Artikel 12 und den Gleichheitssatz.
Weil es die Chancen aufgrund eines unsachlichen Kriteriums dem Wohnort verbessert.
Genau. Das Gericht sagte, das geht über eine reine Verteilungspräferenz, also wo man am Ende vielleicht schaut, wer näher dran wohnt, weit hinaus. Es war ein Bonus im Auswahlverfahren selbst.
Gut, fassen wir das mal kurz zusammen. Der Staat muss eigentlich versuchen, genug Plätze zu schaffen, soweit das irgendwie geht. Wenn er den Zugang dann doch beschränkt, dann ist das nur die absolute Notlösung.
Richtig. Und dann nur, wenn die Kapazitäten wirklich voll ausgenutzt sind und die Auswahl nach fairen Kriterien erfolgt.
Muss das Parlament festlegen. Sie müssen jedem eine Chance lassen und dürfen niemanden wegen unsachlicher Gründe wie dem Wohnort im Auswahlprozess bevorzugen.
Und was ich auch bemerkenswert finde, das Gericht hat schon 1972 quasi eine bundesweite zentrale Vergabe angeregt, einheitliche Kriterien, zentrale Stelle, um das Ganze gerechter zu machen.
Ein früher Hinweis auf die CVS, die spätere Stiftung für Hochschulzulassung.
Sozusagen, ja. Ein Vorgriff auf das, was dann kam.
Das war also ein Einblick in die grundlegenden Leitplanken für den Hochschulzugang, die das Bundesverfassungsgericht 1972 gesetzt hat. Ein Recht auf Zulassung, ja, aber eben kein unbegrenztes. Es kann eingeschränkt werden, aber nur unter wirklich strengen Auflagen.
Die Notwendigkeit muss da sein, die Kapazitäten müssen voll genutzt werden und die Auswahl muss fair sein.
Vor allem diese eine Forderung bleibt hängen, finde ich.
Welche meinen Sie?
Die Pflicht zur erschöpfenden Nutzung vorhandener Kapazitäten.
Ja, das ist ein zentraler Punkt, eine Daueraufgabe.
Und das bringt uns zu einer letzten Frage, vielleicht für Sie zum Mitnehmen und Nachdenken. Was heißt denn erschöpfende Kapazitätsnutzung heute, im 21. Jahrhundert, mit digitaler Lehre, mit hybriden Studienformen, mit ganz anderen Möglichkeiten, vielleicht Ressourcen zu nutzen, als man sich das 1972 vorstellen konnte? Was bedeutet das heute? Denken Sie mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.